Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Mein Name ist Laura Stoll, ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit ganz wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und so wie sonst auch, kann ich heute wieder zwei ganz wunderbare Gäste begrüßen. Ich bin heute ein bisschen in der Unterzahl, aber das passt mir sehr gut, weil für das heutige Thema brauche ich ein bisschen extra Expertise, weil das ist nicht so mein absolutes Steckenpferd. Herzlich willkommen im Dr. Datenschutz-Podcast Dr. Michaela Felisiak und Dr. Dominik Sorbe.
Hallo und Servus aus München.
Ja, Servus aus München, so wie wir unseren Podcast auch immer begrüßen.
Ich stelle euch beide mal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch gut kennenlernen und meine Gäste heute eben auch ein bisschen besser einordnen können. Ihr seid beide Fachanwälte im Arbeitsrecht, beziehungsweise arbeitet beide im Arbeitsrecht. Und bei Michaela weiß ich, du bist auch Fachanwältin im Arbeitsrecht. Ihr seid beide in München tätig. Und ihr seid beide an der Schnittstelle im Arbeitsrecht und auch zu datenschutzrechtlichen Fragen, macht dabei sowohl individualarbeitsrechtliche Sachen als auch kollektivarbeitsrechtliche Sachen, was ich finde in der Schnittstelle zum Datenschutzrecht mega, mega spannend. Aber ihr macht natürlich dann nicht nur das, was da der Datenschutz ist, ihr könnt quasi noch viel, viel mehr, was auch alles da drumherum eben ist. Und ja, arbeitet nicht in den Kanzleien zusammen, aber ihr habt ein gemeinsames Baby, nämlich ihr seid beide auch erfahrene Podcaster mit einem Podcast, der den Namen trägt Fair Pay. Und da ist quasi ja, der Name schon Programm und der Grund, warum ich euch eingeladen habe und ihr Gott sei Dank Ja gesagt habt, denn wir wollen heute über die EU-Entgelttransparenzrichtlinie sprechen.
Ja, wir freuen uns, dass wir da sind. Genau, Dominik und ich sind übrigens beide Fachanwälte für Arbeitsrecht und das cool. Schon seit einer ganzen Weile. Haben eben zusammen das Thema Entgelttransparenz uns auf die Fahne geschrieben, haben jetzt seit einem Jahr eben den gemeinsamen Podcast, der Fair Pay heißt, sind Organisatoren auch der Veranstaltung eben nur zu dem Thema Entgelttransparenz und haben auch ein Buch zusammen herausgegeben. Also das ist eindeutig unser Steckenpferd.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Und wir sind auch natürlich die Veranstalter von dem dritten deutschen Beschäftigten-Datenschutztag. Ihr wart ja letztes Jahr auch auf dem zweiten deutschen Beschäftigten-Datenschutztag bei uns. Und dieses Jahr müssen wir mal gucken, wie wir die Schwerpunkte setzen. Aber wahrscheinlich könnte es sein, dass wir auch natürlich über das Thema, was wir heute sprechen, Laura, auch ein bisschen sprechen müssen, weil ich glaube, die Szene kennt dieses Thema nicht und hat die Tragweite wahrscheinlich noch gar nicht so ganz genau durchstiegen. Und deswegen freuen wir uns schon auf deine Fragen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Richtlinien haben da so eine gewisse Tendenz, sich an Unternehmen und ich sag mal so aus datenschutzrechtlicher Sicht, verantwortliche Stellen so quasi so ranzuschleichen, jedenfalls angeblich. Und alle sind dann aber ganz überrascht, wenn sie auf einmal da sind, obwohl sie gefühlt Jahre vorher schon angekündigt sind. Aber vielleicht machen wir einmal einen ganz kurzen Schritt zurück für die Datenschützer unter uns. Und das ist ja der Großteil der Zuhörerinnen und Zuhörer. Einmal an die Hand genommen, denn nicht alle davon sind im Arbeitsrecht total zu Hause. Was ist denn die Entgelttransparenzrichtlinie?
Also die EU-Entgelttransparenzrichtlinie soll dafür sorgen, dass zwischen Männern und Frauen gleiche und gleichwertige Arbeit gleich vergütet wird. Das ist jetzt nichts Neues, muss man wissen. Diese Regelungen gibt es schon seit 1957, beispielsweise eben jetzt in dem jetzigen Artikel 157 AEUV. Und auch in der Grundrechtecharta ist eben diese Gleichbehandlung zwischen Männern und Frauen schon längst verankert. Die Statistik zeigt aber, dass das halt einfach in der Lebenswirklichkeit überhaupt nicht angekommen ist. Also auch in Deutschland gibt es aktuell bereits ein deutsches Entgelttransparenzgesetz. Aber auch da muss man sagen, selbst in Deutschland hat sich eben seit 2017, seitdem es eben dieses Entgelttransparenzgesetz gibt, überhaupt nicht an diesem Gender Pay Gap, nennt man das, also diesem Unterschied zwischen dem, was verdienen Männer, was verdienen Frauen auf einer gleichen Position, eben getan. Und da wurde die EU eben tätig, weil das natürlich nicht nur bei uns in Deutschland so ist, sondern eben auch in den ganzen anderen Mitgliedstaaten. Und das ist eben der Fokus. Also ganz wichtig, es geht um gleiche und gleichwertige Arbeit eben und um diesen Vergleich im ersten Schritt jedenfalls zwischen Männern und Frauen.
Und auch in der Rechtsprechung ist dieses Thema überhaupt gar nicht neu, weil ihr müsst wissen, eine der ersten Entscheidungen vom Bundesarbeitsgericht 1954 bereits dreht es sich um die Frage, ob in einem Tarifvertrag Männer und Frauen für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt werden dürfen. Und damals hat der Tarifvertrag natürlich gesagt, geht es. Und dann hat das Bundesarbeitsgericht damals, wie gesagt, in einer der ersten Entscheidungen gesagt, nee, das geht natürlich nicht. Und natürlich steht das schon im Grundgesetz. Also, beziehungsweise das wurde aus dem Grundgesetz hergeleitet. Und das heißt, wie Micha schon sagte, das ist eine Rechtslage, die eigentlich schon sehr, sehr alt ist, aber in der Wirklichkeit eben nie dazu geführt hat, dass es in der Wirklichkeit angekommen ist und auch so durchgesetzt wird.
Also eindeutig schon gewisserweise bedeutungsschwanger mit einer langen Geschichte. Ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn man ganz frisch jetzt reintritt in diese Thematik. Ich glaube, auch wenn man normal Presse verfolgt, die Thematik Gender Pay gibt oder im Prinzip Lohngleichheit oder Lohngerechtigkeit, das geht, glaube ich, an den wenigsten so ganz hundertprozentig vorbei, auch wenn man sich vielleicht im Team Datenschutz und einer Datenschutzbubble besonders wohlfühlt, glaube ich, geht das kaum an jemanden vorbei. Aber wir haben auch eine ganze Menge Zuhörerinnen und Zuhörer, die keine Juristen sind. Könnt ihr kurz einmal erklären, was ist eigentlich eine Richtlinie und was ist vielleicht die Besonderheit? Weil wir haben verschiedene Digitalrechtsakte immer die letzten Jahre immer wieder vorgestellt, die auch Auswirkungen haben, ich sag mal so, auf unsere Datenschutzwelt. Das waren aber ganz häufig Verordnungen und das ist ja doch was anderes. Und das ist ja jetzt vielleicht auch für die nähere Zukunft ganz spannend. Vielleicht holt er da die Zuhörerinnen und Zuhörer auch einmal ab.
Natürlich, gerne. Also anders als jetzt eine Verordnung muss eine Richtlinie, und bei dem Thema Entgelttransparenz reden wir eben über eine Richtlinie, muss diese eigentlich, unser Lieblingswort, in deutsches Recht oder nationales Recht eben umgesetzt werden. Wir sagen eigentlich, weil es hier eben einen Ausnahmecharakter gibt. Und zwar, wir hatten ja schon gesagt, die Richtlinie steht ja nicht alleine da oder ist nicht vom Himmel gefallen, ein kleiner Insider, sondern hat eben starke Freunde, nämlich sie sind verankert eben im AEUV oder eben in der Grundrechtecharta. Und immer dann, wenn es eben um die Umsetzung von Grundrechten geht, dann findet ausnahmsweise auch ohne nationales Umsetzungsgesetz ein Großteil der Regelungen direkt Anwendung. Also das heißt, im öffentlichen Dienst, alles, was eben die öffentliche Verwaltung anbelangt und alle Gesellschaften beispielsweise, die dem zugehörig sind, da ist es sonnenklar, für die gilt auf jeden Fall, ab dem 8. Juni gelten die Regelungen der Entgelttransparenzrichtlinie direkt und aber auch eben in der Privatwirtschaft. Also das heißt, die Tatsache, dass es bis jetzt, also man muss dazu sagen, es der 20. Mai kein deutsches Umsetzungsgesetz gibt, ändert nichts daran, dass es trotzdem halt sehr kurz vor 12 ist und man sich eben dringend mit den Themen beschäftigen sollte, weil die wirklich, wenn man einsteigt, merkt man erstmal, wie kompliziert es ist, wie aufwendig die Anpassung wahrscheinlich ist. Und da muss man jetzt eben tätig werden, weil es da eben anders als es sonst der Fall ist, nicht auf ein deutsches Umsetzungsgesetz ankommt und man sich dann da eben als Unternehmen nicht zurücklehnen kann.
Genau, man würde das quasi, das ist das dritte Semester Europarecht, man würde dann zu einer europarechtskonformen Auslegung beispielsweise kommen. Es gibt auch Stimmen und die hören wir vor allem aus den Unternehmensverbänden, die sagen, liebe Unternehmen, chillt euch mal, macht mal nicht so einen Aufriss, weil es gibt ja kein Umsetzungsgesetz. Aber dabei wird eben diese Haftungsträchtigkeit, diese Richtlinie, und dazu können wir dann gleich nochmal kommen, wenn du fragst, was ist so eigentlich der Inhalt? Vieles von dem, was wir jetzt im Sanktionsmechanismus sehen, erkennen deine Hörer, nämlich aus der DSGVO, weil der Wortlaut der Sanktionsmechanismen annähernd identisch gewählt wurde vom Gesetzgeber. Aber nochmal, es gibt auch Stimmen in der Literatur, die sagen, nee, chillt euch mal oder auch in der Praxis. Aber das ist ehrlich gesagt der falsche Weg. Und das können wir bereits jetzt schon an verschiedenen Maßgaben, die jetzt in der Rechtsprechung ganz aktuell vor 1, 2, 3 Monaten entschieden worden sind, auch schon nachweisen. Die Richtlinie wirkt vor. Und es wird dazu kommen, dass eben so diese, im Datenschutz sagen wir immer, ja, diese Magna Carta Grundrechte, die werden gelten. Und da wird man nicht drum rumkommen. Und desto mehr Zeit man verliert, desto eher hat man eben massive Haftungsrisiken. Und dann können wir dann später nochmal über die sogenannten False Friends sprechen, so nennen wir die immer. Also Fehlvorstellungen, was eigentlich die Entgelttransparenzrichtlinie bedeuten soll oder eben bedeutet.
Ja, also es ist jetzt ja nicht ganz zufällig, dass ich euch gebeten habe, zum jetzigen Zeitpunkt bitte, bitte in den Podcast zu kommen, weil natürlich, ich beobachte das natürlich schon ein bisschen länger, plus ich durfte ja auch schon einigen Vorträgen von euch zu dieser Thematik lauschen und habe da ja auch schon ein bisschen was mitgenommen und auch ein bisschen geschaut, welche Zusammenhänge gibt es vielleicht auch zum Datenschutzrecht und was muss man da ein bisschen auf dem Schirm haben. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist ja genau das, was ich auch im Kopf habe, dass ich mir denke, okay, unabhängig von irgendeinem Umsetzungstermin, spätestens dann wird es ja ernst. Und dafür wäre es ja schon mal ganz gut, dass man wenigstens ein grundlegendes Verständnis hat. Meine, es ist ja Unternehmen freigestellt, Risiken auch im Zweifel einzugehen. Das würde ich unter unternehmerische Freiheit und risikobasiert irgendwie agieren als Unternehmer vielleicht irgendwo noch annehmen. Aber vielleicht wäre es schon ganz gut, informiert zu sein, um vielleicht zu wissen, was da auf einen zukommt und was das vielleicht dann heißen kann. Und vielleicht überlegt man sich das ja dann doch relativ schnell anders, was das nämlich eigentlich ist, wenn man erstmal weiß, naja, wie hart der Hammer vielleicht auf einen runterkommt. Vielleicht aber, also ich möchte unbedingt mit euch natürlich ein bisschen über die Sanktionsmechanismen und mögliche Konsequenzen auf jeden Fall reden. Vielleicht aber einmal, ich meine, man kann das auch, könnt ihr auch sagen, also wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt gleich den Hammer rausholen, können wir auch gleich darüber reden. Aber ich hätte so als erstes mich natürlich interessiert, welche Pflichten gibt es denn? Also wenn die wollen, dass wir jetzt alle das gleiche Geld kriegen, finde ich ja super. Wie wollen sie denn das erreichen, dass das so kommt? Und ist das auch eigentlich überhaupt so?
Nee, also das ist schon mal sozusagen einer oder der erste False Friend. Mhm. Es ist nicht so, dass die Richtlinie möchte, dass alle jetzt das Gleiche verdienen, ne? Sondern die Richtlinie möchte, ich bewerte eine Stelle und gucke, was ist diese Stelle im Vergleich zu den anderen Stellen halt in meinem Unternehmen wert? Und jeder, der sozusagen den gleichen Wert hat, das ist sehr kompliziert sozusagen, wie ich diesen Wert bestimme, der soll das Gleiche verdienen. Also um es gleich klar zu machen, es geht nicht irgendwie um so ein Gießkannenprinzip, dass alle halt das Gleiche verdienen. Oder was wir auch oft hören, es geht nicht darum, dass halt die Leistungsträger nicht mehr bevorzugt oder das Ganze honoriert werden sollte. Auch darum geht es nicht. Sondern es geht einfach darum, wenn wir jetzt mal so ein griffiges Beispiel wählen, was jeder wahrscheinlich auch im Kopf hat, wenn es um Ermessensboni geht, also dass Führungskräfte halt einfach nach welchen Kriterien auch immer ganz oft halt bis jetzt nach dem Bauchgefühl entscheiden können, wer welchen Bonus wofür und in welcher Höhe bekommt. Das will die Richtlinie nicht, ne? Weil Bauchgefühl ist halt einfach kein objektives Kriterium. Das lässt sich alles durch gute Konzepte eben steuern, dass man sagt, okay, wir haben als erstes ein objektives Vergütungssystem und zweitens wird dieses objektive Vergütungssystem gelebt. Und eben auch dann um das Thema Leistungsbewertung geht und so weiter, das ist nach wie vor möglich. Und das ist die erste Aufgabe, die Unternehmen eben haben, dass sie ein System entwickeln anhand von Stellenbeschreibungen, das ist typischerweise eben der Ausgangspunkt, das eben auf objektiven Kriterien basiert. Das ist eigentlich das, wo man auch sagen muss, okay, das ist eigentlich schon ziemlich krass, weil das jetzige Entgelttransparenzgesetz hat so eine Mindestschwelle im Anwendungsbereich. Also da brauche ich 200 Beschäftigte. Die Richtlinie hat das gerade nicht. Das heißt jetzt für das, was ich gerade gesagt habe, jeder braucht ein System. Also eine gewisse Systematik braucht quasi auch das kleine Handwerksunternehmen um die Ecke, was irgendwie 15 Mitarbeiter hat. Ja?
Krass.
Und jetzt klingt das erstmal vielleicht total furchtbar, weil man sich denkt, ach Gott, das klingt ja wahnsinnig kompliziert. Aber man muss ja sagen, irgendeine Art von System wird es ja bereits jetzt geben. Und das ist eben auch unser Ansatz, dass wir, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ja, weil das, wie sollen wir das jetzt machen in der Kürze der Zeit und so weiter, wir haben nichts, dass man da nochmal einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, naja, aber wofür bezahlt ihr denn die Leute? Es wird ja irgendwelche gehaltstreibenden Faktoren geben. Natürlich habt ihr ein System, vielleicht ist es halt nur nicht so niedergelegt. Und dass wir da quasi anfangen und dann halt überlegen, okay, und wie kriegen wir da jetzt halt eine objektive Messlatte sozusagen dahinter gelegt? Das ist eben das Erste, was Unternehmen machen müssen. Das Zweite ist, man muss eben wissen, was ist gleich und gleichwertig. Und das ist schon mal sehr, sehr kompliziert oder kann kompliziert sein, weil die Richtlinie eben verschiedene Kriterien vorschlägt oder vorschreibt. Das sind eben Kompetenz, Belastung, Arbeitsbedingungen, Verantwortung und dann eben noch ein fünftes Kriterium. Und da sieht man schon sozusagen, wenn man diese Kriterien sich anschaut, dann sind das ja Oberbegriffe. Und die Idee der Richtlinien oder des Richtliniengebers ist, ich schaue mir halt jede einzelne Stelle in dem Unternehmen an und dekliniere das anhand eben dieser Kriterien runter. Und in der Praxis macht man das dann so, dass man, das passt man an. Also was heißt Verantwortung in unserem Unternehmen? Heißt das jetzt, ich habe Verantwortung für Personen, ich habe Verantwortung für Geld, ich habe Verantwortung für Sachmittel? Das wird also mit Leben gefüllt, mit Unterkriterien. Mhm. Das heißt, eine gewisse Flexibilität in dem Sinne, dass ich halt was anpassen kann, auf mein Unternehmen habe ich, aber ich muss halt einmal diese Übung machen. Und am Ende kommt dann eben raus, dass ich halt weiß, welche Stellen sind gleich und gleichwertig und daran knüpfen dann eben die anderen Pflichten.
Und jetzt sind wir auf jeden Fall auch mal auf dem Stand, was gleich und gleichwertig ist. Und es gibt noch mehr Unterschiede. Wir nennen das immer altes Recht, also das deutsche Entgelttransparenzgesetz und auch zur Richtlinie. Beispielsweise war es früher so, dass man sagte, man braucht eine gewisse Vergleichsgruppe von mindestens 6 Personen, dass man eben einen sogenannten Auskunftsanspruch, böses Wort, Artikel 15 klingelt bei uns sofort natürlich in den Ohren, aber es ist ein anderer Auskunftsanspruch. Ein Auskunftsanspruch hat, was verdient eigentlich weitere Personen, die in meiner Vergleichsgruppe sind. Und früher, wie gesagt, 6 Personen, jetzt gibt es keine Mindestgröße mehr. Da haben wir den ersten Link Richtung Datenschutz. Also, weil wenn das dann nur 2 Personen sind, dann weiß ich relativ schnell, wenn ich weiß, wer die andere Person ist, was die verdient. Mhm. Und dann stellt sich die tolle Frage, wer schlägt eigentlich wen? Datenschutz, Entgelttransparenz oder umgedreht? Dazu können wir nochmal kommen. Dann gibt es weitere Punkte. Es gibt jetzt strenge Berichtspflichten. Das Unternehmen müssen jetzt Berichte schreiben und auch veröffentlichen. Da gibt es auch eine Plattform, wo sie veröffentlichen müssen, zu bestimmten Themen. Ja, ob ich eben irgendwelche Gaps habe, Red Flags habe und so weiter. Und das ist auch schon relativ hart. Der Sanktionsapparat wäre jetzt auch quasi dran, wo man sagt, also früher war es eben, ehrlich gesagt, früher hat es nicht so wahnsinnig viele Leute interessiert. Es gab früher schon ein paar Klagen, das war dann über das AGG möglich und dann hat man natürlich eine kleine Beweislastumkehr gehabt und das dreht sich komplett. Also der Gesetzgeber hat bei den Sanktionsmechanismen arg zugelangt. Bußgelder kann es jetzt geben, die Behörde, die das dann erlässt, ist eine oberste Bundesbehörde, ist ein Bundesministerium, da wird eine Behörde eingerichtet. Also so ein bisschen Parallelität, die wir schon kennen, auch aus dem Datenschutz wiederum. Und die dürfen dann auch Bußgelder erlassen, wenn das Ganze quasi nicht ordnungsgemäß umgesetzt wird. Natürlich braucht es dazu natürlich ein Gesetz. Das heißt, solange es kein Gesetz gibt, gibt es schon mal keine Bußgelder. Das ist aber gar nicht so das große Risiko, was wir sehen. Das große Risiko sind die Mitarbeiter selber. Weil wenn man jetzt erfahren kann, relativ einfach und kurz festhalten, alle die so ein bisschen Feinschmecker sind, Betriebsräte sollen dann so eine Art Beratungsrecht bekommen. Also das steht direkt in der Richtlinie so drin. Das ist schon zornig, wenn man sich überlegt, dass man dann quasi alles brühwarm weitergibt und dann kann man direkt klagen. Genau darauf ist die Richtlinie angelegt. Es soll wehtun.
Warte mal ganz kurz, erklär mal. Ich weiß ja nicht, ob ihr sehr vertraut mit meinem Podcast hier so seid, aber ich bin ja Unternehmerin der Laura GmbH. Mhm. Es ist eine ausgesprochen erfolgreiche mittelständische Unternehmung, die kleine Mini-Lauras herstellt. Und wenn ihr jetzt den Eindruck habt, dass das sehr selbstverliebt ist, das war nicht meine Idee, ich schwör's. Und ich habe auch Mitarbeitende und wir machen ganz viele Sachen. Uns ist auch Datenschutz ganz dolle wichtig. Aber nun trifft mich das ja offensichtlich auch. Ich habe noch keinen Betriebsrat. Wir wollten bisher auch niemanden auf die Gedanken bringen. Aber was heißt denn das? Also ich habe jetzt einen Mitarbeiter und der geht dann zum Betriebsrat und sagt dann, also hier nach der Richtlinie da aus da Brüssel, darf ich doch wissen, wie viel die anderen verdienen? Und dann sagt der Betriebsrat, ja, klaro. Oder wie? Muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, ich sehe das schon. Die Laura GmbH ist, glaube ich, in Deep Trouble.
ja, fast. Also, man würde das natürlich jetzt so einsteuern, dass ihr den Prozess erstmal so gestaltet habt, dass du als die Geschäftsführerin der GmbH selber dich erstmal um den Auskunftsanspruch kümmerst. Nichtsdestotrotz kann ich mich vorher beim Betriebsrat auch darüber informieren, und der Betriebsrat oder dem Betriebsrat sind natürlich auch besondere Informationen zur Verfügung zu stellen, sodass er eben sagen kann, hey, wir haben ja das Gefühl, da stimmt was nicht in dieser Vergleichsgruppe. Und der Betriebsrat muss auch beteiligt werden, wenn es darum geht, wie bilde ich eigentlich die Vergleichsgruppen. Steht auch ausdrücklich in der Richtlinie so drin. Das heißt, die Mitbestimmungsrechte werden ganz schön offen nochmal auf ein anderes Niveau gehoben, weil es eben ausdrücklich so gesagt wird. Also man kann nicht sagen, naja, wir gucken mal, wir argumentieren das vielleicht irgendwie weg vom Wortlaut her oder Systematik. Das wird es so nicht mehr geben können, höchstwahrscheinlich, weil es eben so klar auch ausdrücklich im Wortlaut gebildet ist.
Oh, Heidewitzka. Also da müssen die mitbestimmten Unternehmen aber jetzt sich eigentlich ganz schön warm anziehen.
Ja, es kommt eben darauf an, wie das Verhältnis zum Betriebsrat ist, weil du musst es natürlich dann mit dem Betriebsrat zusammen machen. Sonst kommst du auch gar nicht durch und wirst auch gar nicht fertig. Aber wenn man nochmal zurückgeht, wo liegen denn eigentlich die Schmerzpunkte für die Unternehmen? Mhm. Die Klagen werden unglaublich einfach. Also jetzt eine Klage auf Entgeltgleichheit war schon ein bisschen schwieriger. Es sei denn, ich hatte eben Informationen, was eben eine Person, die ungefähr die gleichen Arbeiten macht wie ich, verdient. Wenn ich das wusste, dann hat das BRG in der Daimler-Entscheidung gesagt, Paarvergleich reicht aus. Und dann muss man eben auf das höhere Niveau hochgezogen werden. Und das gilt einfach mal für alle Entgeltbestandteile, die du dir so vorstellen kannst. Nehmen wir mal so einen DAX-Konzern wie Daimler, war Daimler Truck, waren ungefähr 28 Anträge, also nicht nur Grundgehalt, Betriebsrente, virtuelle Anteile, Bonifikationen, variable Vergütung, hängt in der Regel immer am Grundgehalt. Das heißt, desto höher mein Grundgehalt, desto mehr betriebliche Altersvorsorge, desto mehr Shares und so weiter und so fort. Das heißt, das war ein großer sechsstelliger Betrag, um den es ging. Und die Klagen werden jetzt noch einfacher, weil jetzt halte ich fest, in der Richtlinie steht auch drin, dass die Gerichte auffordern können, dass Unternehmen Unterlagen vorzulegen haben. Das klingt so ein bisschen nach Amtsermittlungsgrundsatz, zumindest verkappt, um darzulegen, wie ist denn eigentlich das Gehaltssystem. Also da ist alles auf Transparenz angelegt bis ins kleinste Detail und deswegen wird man auch Klagen nur noch ganz, ganz schwer gewinnen können, wenn man eben nicht aufgestellt ist. Micha, bald zu dir.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Auskunftsanspruch. Die in deiner Laura GmbH können also alle kleinen Mini-Lauras selber entweder fragen, was verdiene ich im Vergleich zu meiner Vergleichsgruppe, oder man kann eben den Ball auch da schon eben an den Betriebsrat spielen. Das heißt, die Richtlinie hat probiert, an allen Stellschrauben zu drehen, die es gibt. Also Dominik hatte ja jetzt schon gesagt, also es gibt einen verkappten Amtsermittlungsgrundsatz, es gibt einen extra Artikel, der eben die Beweislast regelt. Das heißt, immer wenn ich gegen eine Arbeitgeberpflicht verstoße, bin ich als Arbeitgeber eben gleich sozusagen mit dem Rücken zur Wand und muss das eben erklären, warum es möglicherweise doch entweder objektive Rechtfertigungsgründe gibt für ein vermeintliches Gap oder warum halt die Personen nicht in der gleichen Vergleichsgruppe sind. Bußgelder, wie gesagt, im Rahmen von DSGVO. Das heißt, auch da spricht man von 3-4% des weltweiten Umsatzes. Dann auch noch ein nettes Schmankerl ist, dass man die Ansprüche eben auch rückwirkend geltend machen kann. Ja? Oh. Also die Richtlinie legt ja nur Mindestvoraussetzungen fest und sagt also mindestens 3 Jahre. Die Klagen, die wir sehen, da geht es dann ganz oft um Schadensersatz, der sogar bis zu 10 Jahren rückwärts geltend gemacht wird.
Uiuiui.
Und das ist natürlich echt krass, wenn du jetzt halt weißt, das wird dann eigentlich der neue 15 DSGVO. In jedem Trennungsverfahren kannst du eigentlich damit rechnen, dass entweder gleich der Auskunftsanspruch geltend gemacht wird oder eben eine vermeintliche Differenz gleich sozusagen honoriert werden muss. Ne? Also darauf muss man sich als Unternehmen vorbereiten. Und alleine, wenn man eben mal in diesen Prozess einsteigt, merkt man, jetzt irgendwie noch sich entspannt zurückzulehnen, ist wirklich der falsche Ansatz. Weil das hören wir auch immer. So nach dem Motto, ja, aber selbst wenn ich doch die Systematik jetzt habe, das Klagerisiko ist doch immer gleich. Das ist heute so wie dann in 2 Wochen. Ja, aber darum geht's halt nicht. Sondern du bist halt als Unternehmen dann ganz, ganz schnell wirklich in dieser Lage, dass du dich halt rechtfertigen musst, dass du deine Systematik eben darlegen musst. Und vor allen Dingen, das geht ja noch weiter. Du musst deine Mitarbeiter informieren. Du musst auch an die große Glocke hängen. Das wird ja veröffentlicht, ein Teil des Berichtes. Also nach welcher Systematik funktioniert das bei dir in der Laura GmbH? Und auch ganz nice, das betrifft ja sogar Bewerber. Also die Richtlinie hat jetzt nicht nur im Scope deine Stammbelegschaft, sondern eben fängt schon einen Schritt davor an bei möglichen Kandidaten. Und das heißt eben, du musst eben den Bewerbern, bevor die im Vorstellungsgespräch sind, schon mitteilen, was eben deine zukünftige Vergütung ist. Und entweder dann halt das Einstiegsgehalt oder eben die Spanne. Und hier sieht man dann halt den nächsten Gap oder den nächsten Link, besser gesagt, zum Thema Datenschutz. Weil das heißt, bevor du eine Stelle ausschreibst, musst du mit Blick auf dieses große ganze System, was du dir jetzt überlegst, genau überlegen, was ist diese Stelle wert. Das heißt, du musst eine personenunabhängige Bewertung machen. Und dann sind wir eben bei der Frage, naja, okay, dann heißt das, ich muss mir irgendwie vor dem Recruiting, bevor ich irgendwas veröffentlichte, schon ein paar Steps halt vorher machen. Und dann kommen wir natürlich zu der anschließenden Frage, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt die nächste Laura einstellen möchte und die nächste Laura, weil es jetzt gerade eine Marktknappheit ist, 20.000 Euro mehr möchte und der Markt das einfach auch hergibt. Wie rechtfertige ich das? Und hier sind wir wieder bei dem Thema Darlegungs- und Beweislast. Die Rechtsprechung hat da wirklich die Messlatte wahnsinnig hochgelegt. Das heißt, wenn du das in 2 Jahren rechtfertigen willst, reicht nicht, ach, 2026 war eine totale Marktknappheit an den kleinen Lauras. Das reicht halt nicht. Sondern dann musst du halt genau darlegen, wer hat sich auf diese Stelle beworben? Wie lange war diese Stelle ausgeschrieben? Was waren die Vorstellungen der anderen Kandidaten? Und hier haben wir natürlich dann den Link eben zu dem Datenschutz. Und beispielsweise die Frage, ja, wie lange darf ich denn eigentlich Bewerberdaten jetzt dann künftig speichern?
Uiuiui.
Das heißt, dass überall solche Themen müssen eben angepasst werden.
Laura, frag uns doch mal ganz kurz, wie der Scope ist, ob auch Geschäftsführer betroffen sein könnten.
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will, jetzt wo ihr so angesetzt... Ja, sag mal.
Also, es gilt der europäische Arbeitnehmerbegriff. Das bedeutet, denkt ihr mal eine Laura-Gruppe, wo es mehrere Laura-Gesellschaften gibt. Und in jeder Laura-Gesellschaft...
Um meine Zukunft, oh ja. Ja, kann ich direkt sehen. Ich habe voll die Expansionspläne.
Pass auf, und jetzt hast du mehrere Geschäftsführer in deinen Gesellschaften. Und das sind alles Fremdgeschäftsführer, weil es kann nur eine Laura geben, der alles gehört.
Klar.
Und jeder Fremdgeschäftsführer ist nach dem europäischen Arbeitnehmerbegriff nichts anderes als ein sogenannter abhängig Beschäftigter. Das bedeutet, gilt auch für Fremdgeschäftsführer der ganze Spaß. Das heißt, auch da muss man sich mal eine Systematik überlegen. Und das kennen wir aus der Praxis nur zu gut. Also es gab so viele Mandantenanfragen im vergangenen Jahr, wo wir gesagt haben, warte mal, ihr habt doch letzte Woche einen Mann eingestellt für 150.000. Jetzt ruft er uns an, jetzt kommt die Frau mit 120.000. Könnt ihr uns das ganz kurz erklären, weil ihr habt in einem Jahr ein großes Problem. Und dann meinten die so, das regeln wir über die variable Vergütung. Und dann haben wir gesagt, nette Idee, wir gucken uns aber jeden Entgeltbestandteil einzeln an. Also das Ding hat es in sich. Deswegen haben wir kurz mal diese Zwischenfrage aufgeworfen. Bei dem Stichwort Scope kommen uns meistens noch ein paar Quergedanken, wo wir sofort weiter sagen können, wie verästelt das Ganze eigentlich ist.
Okay, also was ich jetzt bei euch raushöre, als quasi Pflichtenkatalog, das große Upgrade für die Laura GmbH ist, ich muss meine Stellen irgendwie clustern, beschreiben, bewerten. Dann kann ich diese vergleichbaren Gruppen ja auch dann bilden und habe dann eine Chance, so sinngemäß. Okay, habe ich verstanden. Dann muss ich das berücksichtigen schon bei meinen Bewerberinnen und Bewerbern in meinen Stellenanzeigen. Dann... muss ich das im Hinterkopf haben für alle meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil die einen Auskunftsanspruch danach haben, die sie gegebenenfalls wahrscheinlich bei dem bald bei mir gegründeten Betriebsrat dann auch noch geltend, also nicht geltend machen können, aber da auch nachfragen können. Mein Betriebsrat, den ich zwar noch nicht habe, Gott sei Dank, also oh, ich liebe Betriebsräte, aber da kommt ja doch wieder einiges auf mich zu. Manometer, die muss ich dann da auch mit einbinden bei meinen lustigen Clustern, die ich gemacht habe. Wenn ich das alles nicht mache, gibt es Monster-Bußgelder gegebenenfalls, also jedenfalls dann, wenn das in nationales Gesetz umgesetzt wurde. Zwischenzeitlich habe ich aber auch noch Berichtspflichten, die ich auch noch veröffentlichen muss.
Mhm, genau, und du hast ein Klagerisiko natürlich, ne?
Ja.
Weil die Richtlinie, der Richtliniengeber ja gerade will. Weißt du, die Arbeitnehmer werden ja animiert. Du musst sie, wie gesagt, hinweisen. Du musst veröffentlichen, deine Systematik und so weiter. Und das liegt ja nahe, dass du dann mal nachfragst, ja? Und die Schwierigkeit in der Praxis ist eben, und das ist sozusagen der zweite False Friend, wenn man so will, dass ich halt nicht nur gleiche Jobs vergleiche, sondern halt diese gleichwertigen. Und da hängt es halt ganz oft bei den Unternehmen, weil man denkt sich dann halt, ja okay, dann bin ich halt irgendwie bei dem Sachbearbeiter HR, das passt schon, die haben wir alle gleich. Also da haben wir überhaupt gar kein Thema. Aber so denkt ja die Richtlinie nicht, sondern deine Bepunktung, wenn du das einmal so gemacht hast und das musst du machen, andernfalls bist du halt nicht konform oder gleich angreifbar in einem gerichtlichen Verfahren, dann wird da rauskommen, dass ganz unterschiedliche Jobs gleichwertig sind. Und das ist halt der Knackpunkt in der Praxis. Ne? Natürlich gibt es dann da verschiedene Ansätze, auch wie man jetzt vielleicht mal in verschiedenen Steps das halt umsetzen kann. Dass man sich erstmal überlegt, okay, wo haben wir denn jetzt wirklich ein Klagerisiko? Ist es dann wirklich wahrscheinlich, dass sich jetzt der HR-Mitarbeiter mit dem Finance-Mitarbeiter vergleicht? Who knows? Es gibt vielleicht Unternehmen, da ist es ein bisschen offenkundiger. Beispielsweise unser Lieblingsbeispiel ist mit dem Baggerfahrer. Ja? Ein Baggerfahrer wird sich im Zweifel immer mit einem Baggerfahrer vergleichen und wahrscheinlich nicht mit einem Landschaftsplaner. Aber man weiß es nicht. Ja? Man muss einfach wissen sozusagen, um nochmal deinen Punkt von vorhin aufzugreifen, was will die Richtlinie, welches Risiko habe ich und kann ich sozusagen das in kleinen Steps irgendwie runterbrechen, dass ich mich wenigstens auf einem Weg hin bewege zu diesem optimalen Zielbild. Und das nächste Fass, um es auch noch gleich aufzumachen, ist das Stichwort einheitliche Quelle. Und das hat es auch nochmal in sich.
Was denn das?
Die einheitliche Quelle sagt, du vergleichst sozusagen nicht, wie es jetzt im aktuellen Entgelttransparenzgesetz ist, irgendwie immer nur die Mitarbeiter in einem Betrieb, sondern der Bezugspunkt ist eben die Quelle. Die Quelle, die die relevanten Entgeltbestandteile festlegt. Also um ein Beispiel zu machen, bei einem Konzern mit einer mit einer Konzernmutter mit Konzernvorgaben ist es sehr wahrscheinlich, dass die Konzernmutter die einheitliche Quelle ist. Da kommt dann natürlich auf die Details an, wie viel Gestaltungsspielraum haben denn die einzelnen Gesellschaften. Das Ganze kann natürlich auch grenzüberschreitend passieren, dann wird es richtig kompliziert. Das sind also alles wichtige Themen, die man sich jedenfalls mal einmal überlegen muss. Und das ist sozusagen auch der Startschuss. Das ist die wichtige Vorüberlegung, weil wenn ich eben diese Frage, diesen Bezugspunkt falsch wähle, dann kann ich mir ehrlich gesagt diese ganze Übung sparen, weil dann muss ich halt vielleicht irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal neu anfangen. Gibt es auch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, wie man dann diese einheitliche Quelle eben verhindern kann, weil das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich das in der jetzigen Logik lassen und natürlich jedenfalls man nur immer das einzelne Unternehmen betrachten. Aber so einfach ist es nicht. Also das muss man eben dringend auf dem Schirm haben. Sozusagen als notwendige Vorprüfung sich überlegen muss, bevor man dann eben festlegt, wie definieren wir denn eigentlich die Vergleichsgruppen?
Okay. Also die Quellenfrage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, also die Laura GmbH ist noch nur die Laura GmbH. Also wir haben zwar immer wieder Überlegungen und wir hatten schon mal intensive Überlegungen, auch was in der Schweiz zu machen, aber bisher ist es nur die Laura GmbH. Das heißt, in der Laura GmbH ist die Laura GmbH die Quelle.
Mhm, korrekt, weil du hast nur, also du kannst auch in einer GmbH, die kann mehrere Betriebe haben, weil die Gesellschaft ist nicht gleichzusetzen mit dem Betrieb. Und wie gesagt, das jetzige Gesetz ging nur darauf, dass wir uns den Betrieb anschauen und es geht um den sogenannten Vergleichsrahmen. Das heißt, in welchen Betriebsgrenzen oder sagen wir es neutral, in welchen Organisationsgrenzen können die Mitarbeiter sich miteinander vergleichen? Und das kann ja schon einen Unterschied machen, ob ich ein Mitarbeiter bin, der in Schleswig-Holstein arbeitet, in Nordrhein-Westfalen arbeitet, bei einer größeren Gruppe, wenn die Laura AG jetzt expandiert, sagen wir jetzt mal nur Schleswig-Holstein vielleicht noch, weil es da so schön ist und so nah an Hamburg, vielleicht auch in Niedersachsen zum Beispiel, ist ja auch an der Küste, oder in Bayern oder Baden-Württemberg. Und dann stellt sich die Frage, wenn jetzt eine große Laura-Gruppe gebildet wird, wie groß ist mein Vergleichsrahmen? Auch hier möchte die Richtlinie wieder so viel Vergleichbarkeit wie nur möglich. Und das ist in der Praxis ein Thema, was ganz oft überhaupt nicht gesehen wird, dass das eigentlich so eine Art Vorprüfung erforderlich macht. Und wir haben halt auch Konzepte und Wege entwickelt, um eben diese einheitliche Quelle zu verhindern, weil keiner möchte sich deutschlandweit, europaweit oder wie auch immer irgendwem vergleichen können, weil das kann nur schiefgehen, in Anführungszeichen.
Ja, stelle ich mir auch wirklich gar nicht so einfach vor, gerade jetzt nur in der Differenzierung gerade von dir, Dominik, weil man muss ja fairerweise sagen, wir haben ja unterschiedliche Gehaltsniveaus in Deutschland. Es gibt ja durchaus Orte in Deutschland, in denen die Leute insgesamt schon eher mehr Geld verdienen, aber auch viel höhere Lebenshaltungskosten zum Beispiel haben. Also und dementsprechend ja auch Gehälter davon beeinflusst sind und auch, ich sag mal, die Ausgangslage als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ja auch vielleicht eine andere ist und wie ich verhandle, weil meine Miete in München ist vielleicht anders als in Potsdam, anders als in Hamburg, anders als in Hannover vielleicht. So, und ich muss vielleicht als Mitarbeiterin oder zukünftige Mitarbeiterin gar noch ganz anders an meine Gehaltsverhandlung ran. Also das ist natürlich schon schwierig.
Ja.
Wer gewinnt denn dann? Also ist dann das Gehalt, was, also ich sehe das als Mitarbeitersicht, also wenn ich jetzt eine Kollegin in München habe, noch ist die Laura GmbH nur in Hamburg, aber nun, das könnte ich mir eher noch vorstellen, dann hat eine Mitarbeiterin in München, vielleicht kriegt die mehr Gehalt, weil auch das Gehaltsniveau einfach in München ganz anders ist. Vielleicht kriege ich auch gar nicht Leute, wenn ich nicht mehr bezahle. Wie ist denn das denn? Sagt meine Hamburger Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, jetzt möchte ich aber auch das Gleiche? Muss ich das dann machen?
Also wenn es kein objektives Differenzierungsmerkmal gibt, dann ist es klar, dann ist immer die Angleichung nach oben vorgesehen. Ne? Deswegen ist eben diese Systematik so wichtig, dass wir sagen, okay, das Stellengehalt ist vielleicht überall gleich, aber jetzt die Ortszulage, die kriegen halt nur die, die halt jetzt im Ballungsgebiet München wohnen. Ja, aber dann musst du das eben auch anders ausweisen. Und deswegen greift man dann eben doch irgendwie in die Systematik ein. Ne? Und man muss sich halt überlegen, wie gestalten wir das? Also die Unterschiede sind nach wie vor möglich. Wichtig ist aber, und jetzt vor allen Dingen auch gerade, wenn wir an das Thema Auskunftsanspruch denken. Also da bekommen die Mitarbeiter, erhalten den Durchschnittswert der Vergleichsgruppe. Und da fließt das ja dann mit ein. Und deswegen muss ich ja genau überlegen, welche Zahlen nehme ich. Weil entweder führt es dann zu Verzerrungen, weil wenn das sozusagen schon eingepreist worden ist, dann ist es ja überhaupt nicht repräsentativ, wenn ich jetzt eigentlich nur dann die Stelle vergleiche und so weiter. Also deswegen ist eben diese kleinteilige Arbeit so wichtig, ja, und auch dann halt einfach so ganz pragmatische Überlegungen. Wie soll denn die Auskunft aussehen? Also vergleiche ich dann da jeden Entgeltbestandteil oder nehme ich da vielleicht einen Gesamtwert und so weiter? Klar ist, es gibt minimalen Umsetzungsspielraum an der einen oder anderen Ecke noch für den deutschen Gesetzgeber. Der Großteil ist aber sozusagen in Stein gemeißelt. Ja, also der Richtliniengeber war da eben sehr, sehr konkret und hat die Vorgaben da sehr genau gemacht.
Jetzt mal zum Politischen vielleicht. Also bisher habe ich noch gar nicht gehört, dass da jetzt das deutsche Gesetz dazu kommt. Wisst ihr da vielleicht mehr? Ist damit noch zu rechnen bis Anfang Juni oder was glaubt ihr so? Also ich meine, ihr habt natürlich keine Glaskugel, das weiß ich, aber ihr beschäftigt euch damit ja doch noch ein bisschen mehr.
Ja, wir hören natürlich auch ein bisschen was. Aber Fakt ist, bis zum 7., 8. Juni haben wir kein Gesetz. Das ist ganz klar.
Ja, es soll wohl einen Gesetzesentwurf geben und wir könnten uns vorstellen, dass vielleicht nächste Woche dazu etwas konkreter wird.
Okay, spannend. Wenn vor Veröffentlichung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn da noch irgendwas um die Ecke kommt, packen wir das natürlich in die Shownotes. Also wenn da irgendwo ein Entwurf veröffentlicht wird, dann machen wir natürlich den für euch verfügbar und dann könnt ihr da natürlich schauen. Aktuell, also wir sind jetzt Mitte, Ende Mai, sieht es jetzt nicht so großig aus, aber wer weiß.
Ja, und selbst wenn es einen ersten Entwurf gibt, dass das dann tatsächlich alles so schnell geht, können wir uns nicht vorstellen. Weil man muss ja sagen, jetzt ein großes Thema, das hat mir bis jetzt noch gar nicht angeschnitten, das ist dann gleich der dritte False Friend, ist halt die Frage, wie ist das denn eigentlich mit dem Thema Tarifprivileg? Bis jetzt ist es nämlich so, dass in dem aktuellen Entgelttransparenzgesetz es ein Tarifprivileg gibt. Das heißt, die Unternehmen, die also einen Tarifvertrag anwenden, können sich quasi zurücklehnen und für die gilt halt so eine Art Richtigkeitsvermutung. Und das sieht die Richtlinie beispielsweise nicht vor. Die EuGH-Rechtsprechung ist an der Stelle auch ganz klar und sagt, natürlich kann auch der Tarifvertrag überprüft werden, ob der objektiven Kriterien eben unterliegt. Und wenn man da mal reinschaut, dann sind die meisten Tarifverträge da ganz klar angreifbar, ne? Also entweder, weil sie halt eine Art Automatismus haben, weil sie mittelbare Diskriminierungselemente drin haben. Das heißt, da müssen sozusagen die Sozialpartner ran und das ist natürlich politisch eine sehr große Diskussion, weswegen sich oder wir uns vorstellen könnten, dass das Ganze natürlich auch schwierig wird.
Gut, das hat aber ganz schön viel Feuer noch und Potenzial. Manometer.
Da hat es mir auch gleich die Sprache eben verschlagen. Unglaublich.
Ja, total.
Ja, also politisch hat das total die Sprengkraft. Also, weil man sieht ja, es gab dieses Jahr schon ein paar Landtagswahlen, die auch nicht ganz unbedeutend waren. Und weil dieses Thema, und das dürfte auch die Politik wahrscheinlich erkannt haben, schon ein bisschen Sprengkraft hat, könnte man auch vermuten, dass vielleicht deswegen auch, also es gibt ja noch keine größeren Reformen, die jetzt umgesetzt worden sind. Auch das könnte man sich zumindest damit erklären, dass es ja auch ein bisschen taktisch ist, weil von der Landtagswahl etwas herauszubringen, Gesetzentwürfe, Rentenreform und ähnliches, könnte sein, dass es nicht ganz populär ist und dann könnte das natürlich Auswirkungen haben. So könnte man es sich erklären. Wir haben auch gehört, das kann ja auch was Gutes sein, dass dieser Abstimmungsbedarf zwischen den Ministerien wohl ganz gut gelaufen sei, zumindest so geräuschlos, dass keiner irgendwas mitbekommen hat. Das kann ja auch mal ein gutes Zeichen sein. Also wir dürfen ja auch mal loben, aber wir loben dann erst den Gesetzgeber, wenn wir den Gesetzentwurf kennen. Also es war jetzt kein verfrühtes Lob, sondern es kann ja auch geräuschlos mal sein, dass der Gesetzentwurf noch butterweich durchkommt und theoretisch nächste Woche vielleicht im Kabinett, also nächste Woche hieß es dann quasi Ende Mai.
Also ich lobe euren Optimismus. Ihr seid eindeutig im richtigen Podcast angekommen. Sonst bin ich immer diejenige, die den Optimismus hier verbreitet. Ich finde es super. Bin nicht ganz so optimistisch wie ihr, aber einfach nur, was meine generelle Skepsis angeht mit diesen Fristen, die aus Europa kommen. Ich habe in den letzten, ja, ich würde mal sagen 24 Monaten immer wieder den Eindruck, dass das sehr schnell im Tagesgeschäft untergeht und dann vielleicht machen wir das. Aber lass mich auch gerne überraschen und würde mich freuen, wenn ihr recht habt. Das würde ja auch, trägt ja auch der Rechtssicherheit bei. Von daher fände ich gut.
Wir können sogar noch ein bisschen mehr Optimismus machen an der Stelle. Weil man darf diese Compliance-Themen nie immer unter der Brille sehen, ihr müsst und dann kommt die Daumenschrauben, die wir anziehen. Sondern wir müssen das immer ins Positive drehen und das auch so denken. Weil das kann einen unglaublichen Mehrwert haben im Sinne von, wie präsentiere ich mein Unternehmen, die Lauer GmbH, nach außen. Weil dieses Thema, jeder von uns hat, kann eine persönliche Geschichte hundertprozentig erzählen, wo er sagte, hey, also irgendwie fühlte ich mich da nicht ganz fair behandelt, wenn es ums Gehalt, um Bonifikation und ähnliches ging. Also Micha und ich können mehr Geschichten aus unserer eigenen Erfahrung schätzen, dazu berichten, wo wir sagen, wenn wir das uns auf die Fahne schreiben als Unternehmen, hey, bei uns herrschen transparente Vergütungsstrukturen, bei uns ist es alles Fair Pay und wir werben sogar damit. Das heißt, wenn wir das mal unter dieser Brille sehen, Employer Branding,
absolut,
auch dieses Mitarbeitergefühl, das Mir-sei-mir-Gefühl, so nennen wir das dann immer, das zu schaffen, dass die Mitarbeiter eine Bindung haben und entwickeln. Und am Ende gibt es vielleicht noch irgendwie so ein Stempel da oben drauf, wo man sagt, hey, das ist alles Fair Pay vielleicht, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und man wirbt mit diesem System, dass man sagt, bei uns gibt es auch die und die Bonifikation, bei uns gibt es einen Jobrat, bei uns könnt ihr ins Fitnessstudio gehen, wir haben die Vergünstigung, wir haben dieses und jenes. Das muss man doch positiv nach außen kehren. Und wenn man das so sieht, dann ist es nur noch halb so schlimm, sondern dann ist es positiv.
Total. Kann ich absolut sehen, Dominik. Absolut. Vielleicht sogar mehr noch. Ich kenne einige Datenschützer, die das auch für den Datenschutz wollen, also quasi Datenschutz als Selling Point. Ich vertrete das auch und ich glaube, dass das auch berechtigt ist. Bei Mitarbeitenden wiederum glaube ich, dass ein Argument wie Fair Pay vielleicht noch ein bisschen besser sogar ankommt, als wir haben hier den super Datenschutz. One woman's opinion. Aber ich glaube, das könnte sein. Ich habe noch eine ganz grundlegende Verständnisfrage. Das habe ich vorhin. Wir hatten so halb, aber ich würde es gerne noch mal einmal auf den Punkt, dass ihr helft, das auf den Punkt zu bringen. Ihr habt vorhin gesagt, die Richtlinie ist für alle. Vor allen Dingen im Vergleich zu bestehendem Recht in Deutschland. Muss die Lauer GmbH das denn jetzt auch sofort machen? Gibt es irgendwelche Regeln? Gibt es irgendwelche Übergangsregeln? Irgendwelche Größenbestimmungen, die berücksichtigt werden müssen? Was muss man da vielleicht wissen? Weil ihr sagtet vorhin nebenbei, oder ich glaube, Michaela, du hast das vorhin schon gesagt, das ist eben auch der kleine Unternehmer mit 15 Leuten. Also alle?
Genau. Alle sind dabei, sofort. Wobei man ja sagen muss, eigentlich hatten wir ja schon 3 Jahre Umsetzungsfrist.
Ach,
ne?
Komm die doch Richtlinie, damit nicht.
Die Richtlinie gilt ja schon eben seit dem 6. Juni 23 und deswegen haben wir halt bis zum 7. Juni 26 eben dann diese 3 Jahre. Das heißt, eigentlich, wenn man sich jetzt damit schon vorbeschäftigt hätte, dann hätte ich eigentlich ausreichend Zeit gehabt.
Ja.
Das heißt, jeder fällt in den Anwendungsbereich. Der Scope ist wahnsinnig weit, also beim Arbeitnehmerbegriff muss man wissen, der ist wahnsinnig weit. Dominik hat es ja gesagt, Fremdgeschäftsführer sind auf jeden Fall dabei. Der Entgeltbegriff ist wahnsinnig weit, auch da eben an diesen Daimler-Fall denken. Das heißt, wir gucken uns halt nicht nur die Grundvergütung an, sondern wir gucken uns jeden einzelnen Vergütungsbestandteil an. Und auch das ist in der Praxis oft ein Thema, dass sich Unternehmen fragen, ja, was zahlen wir denn eigentlich? Also außer halt natürlich das, was sowieso klar ist, aber halt alles, was sozusagen an Benefits über den Obstkorb hinausgeht, also wie Jobrat und so weiter. Also alles, auf das ich Steuern zahle, das muss ich eben in die Waagschale mitwerfen. Und das Einzige, wo es Schwellenwerte gibt, das sind eben die Berichtspflichten. Die fangen erst ab 100 Beschäftigten an. Und je nachdem, wie viele Mitarbeiter ich dann habe, ändert sich nochmal der Turnus. Aber wenn ich eben 100 habe, bin ich in den Berichtspflichten. Aber wir hatten ja auch gesagt, aus unserer Sicht ist jetzt das primäre Risiko gar nicht bei den Berichtspflichten, jedenfalls sicherlich noch nicht dieses Jahr, sondern halt wirklich aus der Arbeitnehmerecke, dass eben ich mit Ansprüchen konfrontiert werde und ich mich eben darauf vorbereiten muss. Also das heißt, die Systematik brauche ich sofort, auf Auskunftsansprüche muss ich mich vorbereiten und solange es keine Ausnahmen gibt, muss ich mich auch eben mit dem Thema, wie ist der Recruiting-Prozess künftig aufzustellen. All das muss ich sozusagen mir überlegen.
Du hast natürlich total recht. Natürlich, wenn man 3 Jahre theoretisch Zeit hat, dann ist es eigentlich mehr als großzügig. Aber ich habe ja auch gerade für den Mittelstand so ein Herzchen, also gerade selber als Lauer GmbH-Geschäftsführer,
wir
kannst
auch.
Dir vorstellen. Ja, und es ist natürlich, auch die DSGVO kam von hinten durch die Brust auf einmal 2018, hat auch keiner vorher gesagt,
war
auf einmal da, bums. So, und ich vermute einfach mal, auch aufgrund der Menge der gerade im Mittelstand auch wirkenden Regulatorik, das ist schon eine Menge. Das entbindet nicht. Um Gottes, versteht mich nicht falsch. Aber ich vermute schon, dass es einige gibt, die in einem absoluten Dornröschenschlaf noch sind, was das Thema angeht. So wie es ja auch vermutet. Und das noch die einfach nicht sehen.
Nee, wir sehen das ja auch, dass dann viele auch sagen, ist noch abstrakt weit weg. Und dann kommt meistens die nächste Frage, wie fangen wir eigentlich an und wo fängt man eigentlich an? Weil wir haben jetzt schon ein bisschen erklärt, Scope und was sich alles ändert. Und viele fragen sich dann, ja, wie geht's denn eigentlich los? Und die fehlende Systematik dieses Step-Plans ist meistens das, wo wir auch relativ schnell helfen können. Und da spielt es gar keine Rolle, wie groß man ist. Weil im Grunde die Schritte, die man gehen muss, sind immer die gleichen. Nur die Komplexität steigt natürlich mit einer größeren, bleiben wir bei dir, wenn es nur die Laura GmbH ist, ist die Komplexität machbar. Wenn wir aber jetzt die Laura Group haben mit 20 Laura-Gesellschaften, dann wird es schon ein bisschen komplexer. Aber auch das kriegt man gut gehandelt, weil im Grunde sind die Schritte immer die gleichen, die wir gehen müssen. Und da können wir quasi helfen, wie wir die, vor allem den Mittelstand an die Hand nehmen, weil die tragen höchstwahrscheinlich die höchsten Risiken, weil sie in der Regel eben nicht die größere HR-Abteilung haben oder die Comms and Benefit-Experten bei sich sitzen haben. Und deswegen haben wir auch da pragmatische Lösungen entwickelt, wie wir da auch relativ schnell zu validen Ergebnissen kommen, um dann auch diese Haftungsrisiken auch zu minimieren und das Ganze dann umzudrehen, wie wir es gesagt haben, in einen positiven Effekt. Und da können wir beim Mittelstand sehr schnell, sehr valide helfen.
Ihr habt es beide schon an ein, zwei Stellen schon gesagt, so beim Thema Auskunft im Sinne der Richtlinie, aber auch, ihr habt es ja auch ein bisschen anklingen lassen, Auskunftsanspruch DSGVO. Ihr habt aber auch gesagt, wenn man da die gleichwertigen Gruppen bildet, das könnten ja auch nur wenige Personen sein, theoretisch, gerade vielleicht auch in einem kleineren Unternehmen, da kommen natürlich auch Datenschutzfragen auf. Und ihr habt da ja auch schon mal so ein bisschen in die Richtung vorhin angeteasert. Also bei mir entstehen da erstmal eine ganze Menge Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin. Wie ist denn das? Also wir arbeiten ja sonst gerne im Datenschutz irgendwie mit irgendwelchen Gruppenbegriffen. Kann man auch nicht einfach Daten von Dritten rausgeben und deren Grundrechte? Und ihr kennt jetzt sicherlich all diese Fragestellungen. Und Bavü war ja mal so nett und hat mal eine Zahl rausgeworfen, wann eine Gruppe vielleicht anonym ist. Da sind wir dann aber möglicherweise dann ganz schön schnell weg, gerade bei kleineren Unternehmen. Was ist damit? Da kommt einer, der will jetzt Auskunft nach der Richtlinie. Ich habe aber nur einen, der in einer gleichwertigen Position ist. Es ist total glasklar, woher sich das ergibt. Dann weiß der A bei mir, was der B verdient. Was mache ich denn da jetzt? Also wenn ihr keine Lösung habt bisher, voll fair, aber da frage ich mich natürlich schon. Weil, also ich bin mit meiner Richtlinie bei mir in der Laura GmbH, ich sag's ganz ehrlich, ich bin da noch nicht so weit, aber Datenschutz, hier, großes Herz.
Also wir haben natürlich eine Lösung dafür, ist doch logisch. Also
okay, stimmt.
Die Lösung ist auch genau das, wo wir uns eben bestens auskennen. Wir machen das über den DSB beispielsweise. Und das heißt, wir können dann quasi eine Auskunft geben, die so akkreditiert ist oder über den DSB läuft, dass das eine neutrale Stelle ist. Dann gibt es natürlich besondere, ich sag mal auch nicht Verschwiegenheitsvereinbarungen, aber Datenschutzhinweise, wie diese Daten, die man auch offenbart bekommt, genutzt werden dürfen. Es gibt eine ganz strenge Zweckbindung. Es wird auch darauf hingewiesen, was passiert, wenn man die Daten zweckwidrig verwendet und so weiter. Das heißt, wir setzen dann das, was wir immer als TOMS bezeichnen, ein und schaffen uns darüber wieder eine gewisse Datenschutzsicherheit. Aber Fakt ist auch, der Datenschutz schlägt nicht die Auskunftsansprüche und Ähnliches. Und das haben wir auch schon schwarz auf weiß in der Daimler-Entscheidung. Da gibt es nämlich einen Passus, wo das BRG, wenn es um diesen Paarvergleich geht, nämlich genau sagt, also Paarvergleich heißt nochmal, ich benenne als klagende Partei Michaela Felisiak als meine Vergleichsperson. Die Micha verdient 20.000 Euro mehr im Jahr und das ist schon seit 3 Jahren. Das heißt, ich mache mal mindestens 60.000 und ich verwende alle personenbezogenen Daten von Micha. Dann hat der Arbeitgeber gesagt, hey Freunde, das geht ein bisschen zu weit. Und das BRG hat aufdekliniert, dass es eben nicht zu weit geht. Und die Richtlinie sagt eben auch, wir dürfen die Daten natürlich oder wir müssen die Daten datenschutzkonform verwenden, aber der Zweck ist immer noch die Durchsetzung der Richtlinienvorgaben. Und das nehmen wir dann auch in die Erforderlichkeit, wenn wir das dann datenschutzrechtlich prüfen würden an Artikel 6, ist es denn erforderlich? Da werden wir dann, wenn wir dann über Lit F nachdenken zum Beispiel, relativ schnell bei der Interessensabwägung, die dann zugunsten des Diskriminierungsrechts ausfällt. Und das kennen wir aus verschiedenen anderen Rechtsgebieten auch, dass das Diskriminierungsrecht in der Regel andere Grundrechte bei der Abwägung schlägt. Genau. Also Wir nehmen uns, um das zusammenzufassen, bei Kleingruppen oder Kleinstgruppen, nehmen wir uns ein Hilfskriterium, bilden TOMS und sagen, wir setzen eine Person ein, die das Ganze übermittelt und die Auskunft, die dann erteilt wird, ganz streng zweckbezogen nur zu verwenden. Beispielsweise.
Guter Ansatz. Ich bin ja immer so ein bisschen sofort in so einer Hab-Acht-Stimmung, wenn es um das Verhältnis, alles was im Arbeitsrecht ist, vom BAG und Datenschutzrecht. Das BAG hat ja manchmal so seine ganz eigene Ideen zum Datenschutzrecht, bei dem auch der EuGH möglicherweise nicht immer sagen würde, sehe ich auch so. Aber es ist vielleicht ja dann auch ein bisschen Zukunftsmusik. Müssen wir ja vielleicht dann mal schauen, was und ob das vielleicht dem EuGH dann irgendwann vorgelegt wird.
Ja, aber das BAG hat das schon, muss man sagen, relativ gut gemacht, weil das BAG natürlich auf diese eine EuGH-Entscheidung abgestellt hat, wo eben gesagt wird, dass eben im Rahmen eines Gerichtsverfahrens natürlich auch Daten verwendet werden dürfen. Mhm. Und darauf hat das BAG natürlich abgestellt. Und wenn ich das jetzt richtig überblicke, dann versucht das BAG, diese Linie auch immer weiter durchzuziehen und keine eigenen Wege dazu gehen, sondern immer streng dem EuGH dazu folgen.
Spannend. Ja, finde ich gut. Und dann ist so ein bisschen eure Idee, dass man also eine besonders vertrauenswürdige Person nimmt, die eben auch in besonderem Maße zum Beispiel zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Wie zum Beispiel ein DSB, gleichwohl dann ja auch eine Person, die ja auch Kontrollpflichten im Datenschutz hat, die dann also solche Prozesse eben dann auch begleitet. Also ein Gast vor kurzem meinte zu mir, der DSB mit seinen Kontrolletti-Pflichten. Also das ist ja dann quasi, gewinnt man ja dann quasi direkt, also zwei Fliegen schlägt man mit einer Klappe vielleicht sogar. Ja, finde ich eine spannende Idee. Okay, und Zweckbindung, ganz klar. Und dann würde man ja vielleicht sogar sagen, dass man in besonderer Weise vielleicht auch aufklären muss, seine Mitarbeitenden. Das ist dann vielleicht wieder auch eine Frage Informationspflichten an die Mitarbeiter, ne? 1314, genau. Ja. Dass man daran denkt, ne? Und dass man das eben da in besonderem Maße aufnimmt, weil dieses... Oh ja, Dominik, du machst schon, gibst mir Zeichen. Oh, du, schieß los. Nein, sag.
Ja, also das muss natürlich alles überprüft werden. Also das musst du auch alles anpassen. Wir werden im Datenschutz uns schon ein paar Punkte angucken müssen. Also wir hatten schon das Stichwort, wie ist es eigentlich mit Mitarbeitern und den Mitarbeiterinformationen? Natürlich müssen diese angepasst werden. Warum? Weil aktuell in den Mitarbeiterinformationen nichts dazu drin steht, ob und wie jetzt die Mitarbeiterdaten im Hinblick auf die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie verwendet werden. Das heißt, wir haben hier natürlich die Daten, die wir schon haben, aber natürlich mit einer Zweckänderung. Das bedeutet, wir müssen Mitarbeiterinformationen uns anschauen und natürlich reviewen und noch ergänzen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wir werden wahrscheinlich auch neue Verarbeitungstätigkeiten haben, weil bisher hat ja keiner sich exakt alle Mitarbeiterdaten angeguckt, hat das gematcht und so weiter. Das heißt, da müssen wir uns überlegen, müssen wir das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ändern und vor allem neue Verarbeitungsvorgänge anpassen. Dann Stichwort Löschverzeichnis. Auch das müssen wir uns natürlich angucken. Da müssen wir auch Ergänzungen vornehmen und vor allem Änderungen. Da gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Stichwort Bewerberdaten, wie das aktuell ist und wie das dann vielleicht geändert werden muss. Dann haben wir natürlich auch den Betriebsrat an sich, der auch neue Verarbeitungstätigkeiten bekommt. Das heißt, das Datenschutzkonzept des Betriebsrats sollte natürlich auch angeschaut werden und natürlich auch bei allen anderen Gremien, die irgendwo mit drinne hängen. Wir hatten neulich mal die Frage bekommen, wie ist es eigentlich mit Schwerbehinderten? Der Schwerbehindertenvertretung kann ja sein, dass die auch mit involviert werden müssen. Das steht nirgendwo bisher, muss man sich immer aus den allgemeinen Grundsätzen ableiten. Also das heißt, zusammengefasst, der Datenschutz wird auch bei der Umsetzung mit ins Boot zu holen sein. Der DSB sollte von Anfang an mitwissen, wie tief eigentlich diese Änderungen sind, dass er auch bei den Vorgängen, wo ändert sich was, nicht kalt erwischt wird und dass er auch immer sofort beraten kann. Und dann können wir uns nochmal das Beispiel Bewerbungsverfahren natürlich angucken. Ach so. Was wir natürlich noch haben, ist innerhalb der Unternehmen. Also wir haben mehrere Verantwortliche, aber wir haben nur eine Personalabteilung. Und die verarbeitet jetzt für alle, ich sag mal, Unternehmen oder Gesellschaften die Daten. Und dann müssen wir uns überlegen, welche Rechtsgrundlage haben wir jetzt erstmal im Konzern. Stichwort kleines Konzernprivileg, ja. Aber wir müssen schauen, haben wir da eine rechtssichere Möglichkeit, um die Daten auch konzernweit zu verarbeiten, zu bündeln. Weil das kann ja Sinn machen, dass man eine zentrale Stelle schafft, den Entgelttransparenzbeauftragten, wie auch immer man das Kind da nennt, und der dann den Spaß hat, sich das alles anzuschauen. Und dann gucken wir uns jetzt mal Löschen versus Bewerber an.
Ich habe nämlich tatsächlich, du, als ob du meine Gedanken lesen könntest, Dominik. Ich habe nämlich noch wirklich genau zwei Fragen. Und das eine hat Michaela vorhin schon mal so angeteasert oder so am Rande erwähnt. Und ich glaube, das ist nochmal ganz spannend. Stichwort Löschen und Löschverpflichtungen bei Bewerberinnen und Bewerbern. Wir wären in Deutschland, also das ist durchaus anders in anderen europäischen Ländern, aber wir haben relativ kurze Aufbewahrungsfristen in diesem Bereich, also bei abgelehnten Bewerberinnen und Bewerbern. Und das ist natürlich schon spannend, wenn ich da möglicherweise längerfristig was nachhalten muss. Und da habe ich mir gedacht, könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen helfen, was muss berücksichtigt werden. Und das andere, was mir so richtig auf der Seele brennt, das kam gerade bei dir, Dominik, als du über Erforderlichkeit gesprochen hast, da hast du so ganz kurz 6.1.11, also als mögliche Rechtsgrundlagen ins Spiel gebracht. Und ich habe ja nun so ein bisschen gehofft, Rechtsgrundlage könnte ja vielleicht in der Richtlinie sein und endlich 6.1c und mehr Rechtssicherheit und überhaupt.
Dann fangen wir doch erstmal mit dem Recruiting-Prozess und der Frage, ab wann müssen abgelehnte Bewerberdaten gelöscht werden an. Ja, beliebte Juristenantwort, das kommt drauf an. Und zwar darauf eben, ob ich den Kandidaten, den ich dann nehme, ob der eben sich in meine Vergleichsgruppe einreiht oder nicht. Wenn er es nicht tut, dann sprechen wir eben von einem sogenannten Ausreißer. Und das ist ja jetzt ein ganz griffiges Beispiel. Beispielsweise wäre, wenn ich jetzt halt einen KI-Experten suche, ja, dann muss ich dem jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Schippe mehr geben als halt meiner Stammbelegschaft. Und diese Marktknappheit, die muss ich im Zweifel eben belegen können. Und dafür brauche ich eben unter anderem auch die Daten der abgelehnten Bewerber. Denn ansonsten habe ich eben, und das kann ja viele Jahre später sein, wo ich einmal eben diese Einstellungsentscheidung rechtfertigen muss, weil entscheidend ist ja immer sozusagen der Zeitpunkt jetzt, wo ich jemanden einstelle und dann eben aufgrund dieser Marktknappheit halt eine Schippe mehr gebe. Das muss ich dann eben im Zweifel auch in einem Gerichtsverfahren eben darlegen und nachvollziehbar vortragen. Und das geht eben nicht nur, dass ich dann irgendwie pauschal sage, ja, der Markt war so schwierig, anders hätte ich den nicht bekommen oder irgendwie sowas, sondern ich muss da eben im Zweifel Ross und Reiter nennen. Und das heißt, wie mache ich das? Ich muss natürlich genau darlegen, wie lange war diese Stelle unbesetzt, wer hat sich darauf beworben, auf welchen Portalen habe ich gesucht, wie waren die Gehaltsvorstellungen derjenigen, warum haben die vielleicht auch nicht gepasst? Also das heißt, ich muss das sehr, sehr kleinteilig darlegen und dafür brauche ich eben diese Bewerberdaten. Und da kann man natürlich auch dann eben salamitaktikmäßig vorgehen. Das heißt, dass ich erstmal vielleicht unter Pseudonym eben so die Eckpunkte speichere. War das jetzt ein männlicher oder eine weibliche Bewerberin? Welche Kompetenzen hatte der oder die? Was war der Gehaltswunsch und so weiter? Und dann beispielsweise halt in einem Schließfach oder so dann die Namensliste halt parat lege für den Fall, dass ich es irgendwann mal in einem Gerichtsverfahren brauche. Also deswegen, das erfordert dringend eine Änderung eben der aktuellen Löschpraxis. Und eben nicht nur das, sondern eben dieser ganze Recruiting-Prozess muss einmal neu gedacht werden. Also die ganze Dokumentation in diesem Prozess, angefangen bei dieser Vorfrage, wenn wir eine neue Stelle ausschreiben, muss ich die ja vorher bewerten. Das heißt, das brauche ich. Ich brauche einmal sozusagen dann den Gesprächsleitfaden oder die Mitschriften beispielsweise auch von der Führungskraft, damit ich auch weiß sozusagen, welche Kompetenzen hat er denn? Wie matchen die jetzt zu meinen im Voraus festgelegten Kriterien? Und dann eben eine Matrix, dass wir das eben nach objektiven Gesichtspunkten sozusagen festlegen können. Und all das brauche ich im Zweifel für ein Gerichtsverfahren, weil ich dann ansonsten eben mit dem Rücken zur Wand stehe. Genau, so viel zu deiner ersten Frage. Und Frage 2 war ja jetzt die Frage der Rechtsgrundlage. Da gibt es eben den Artikel 12 der Richtlinie, der sozusagen das Thema Datenschutz aufgreift, aber eben keine eigenständige Rechtsgrundlage ist, sondern eben auf die Grundsätze der DSGVO verweist. Das heißt eben Zweckbindung, Datenminimierung. Aber Dominik kann das sicherlich nochmal ausführen.
Och Manno, ehrlich mal, hat man eine Richtlinie?
Also die Richtlinie sagt keine Rechtsgrundlage, sondern die Richtlinie verweist halt, wie Micha sagte, auf die DSGVO. Das heißt, wir sind immer wieder bei uns im berühmten Artikel 6 und müssen uns da für jeden Verarbeitungsvorgang, der eben mit der Umsetzung der Richtlinie zu tun hat, uns immer wieder fragen, ist es denn so zwingend für die Umsetzung, dass wir im LC drin sind? Und bei Nice-to-Have-Sachen sind wir dann eher im F. Also das heißt, wir müssen uns wie bei allen Sachen jeden Verarbeitungsvorgang angucken und immer genau prüfen, wo wir es haben. Was für uns die Richtlinie halt gibt, sagt eben, dass wir in die Erforderlichkeit immer reinlesen müssen und dürfen, dass die Richtlinie eben möchte, dass wir eben solche Daten auch verwenden können sollen. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was uns der Gesetzgeber mitgegeben hat. Leider keine besseren Privilegien, aber das hätte uns auch ehrlich gesagt gewundert, wenn das da drinnen gestanden hätte, wenn es da eine echte Anspruchsgrundlage gegeben hätte, die jetzt so blitzsauber wäre.
Ja, man muss ja auch mal hoffen dürfen, wirklich, Dominik. Also es ist, ich finde, da kommt was Neues, das ist alles post-DSGVO, da kann man doch mal hoffen.
Ja, aber ich glaube, als Takeaway sollte einfach im Kopf wirklich hängen bleiben, dass das Diskriminierungsrecht im Zweifel halt den Datenschutz schlägt. Und ich glaube, das haben viele eben nicht auf dem Schirm.
Okay, ja, und für die, ich sag mal, Kernpflichten kann ich dann ja 610 bemühen. Das ist ja auch schon mal eine ganze Menge wert.
Genau, richtig.
Ich nehme wirklich raus, ich bin ehrlich mit euch, also nicht nur für die Laura GmbH, sondern wahrscheinlich für viele, die zuhören heute. Da ist ein ganzen Batzen Arbeit.
Ja.
Für viele sicherlich noch mehr zu tun, als ihnen lieb ist. Und befürchte auch, so wie ihr das schon mehrfach gerade am Anfang auch gesagt habt, viele Unternehmen sind bestimmt noch in so einem Entgelttransparenzrichtlinien durch Röschenschlaf. So, das habe ich jetzt erfunden, das Wort.
Oh, richtiger Zungenbrecher, aber das glaube ich auch, ja.
Oh Mann. Ja, okay, verstehe. Da wird natürlich jetzt noch eine Menge passieren. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht nur, weil ihr ja den Podcast dazu habt, sondern ihr macht dafür viel und informiert dazu sehr viel. Erzählt mal, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt am Ball bleiben wollen und überhaupt sagen, Mensch, die beiden, so sympathisch. Ich will mal wissen, was machen die noch sonst so? Wo findet man euch? Wie erfährt man Neues? All the things. Erzählt doch mal.
Also am einfachsten ist es natürlich über LinkedIn. Wir beide sind da natürlich vertreten und posten da auch regelmäßig eben zu den aktuellen Entwicklungen. Das ist sicherlich das Einfachste. Ansonsten natürlich sehr, sehr gerne unseren Podcast abonnieren. Der kommt eben jeden Freitag raus, Fair Pay, auf Spotify oder Apple Podcast. Das ist eben kurz und knackig. Immer ein oder zwei Praxisfragen in 5 bis 7 Minuten sozusagen aufbereitet. Ausreichend für einen Kaffee kann man sich dann da anhören. Und genau, ansonsten jederzeit uns sehr gerne anschreiben. Wir sind auch gerade dabei, Netzwerke zu gründen, um sozusagen alle Gleichgesinnten eben zu connecten und ja, einfach so auch so praktische Fragen dann eben zu diskutieren, wie Dinge umgesetzt werden, in welcher Prioritätenliste sozusagen was steht und so ganz, ganz viele Hilfestellungen zu geben. Also von Startup über den Mittelstand, das ist sicherlich einer unserer Schwerpunkte, bis hin in die DAX-Konzerne, haben wir da verschiedene Lösungsansätze, sind über alle Kanäle erreichbar und stehen dafür alles bereit.
Ja, dem ist fast gar nichts hinzuzufügen. Also LinkedIn und Podcast ist das beste Medium für uns und da hört ihr und seht ihr immer die neuesten Sachen von uns, die neuesten Infos und immer wenn irgendwas passiert, dann lest ihr es da zuerst. Und dann sind wir natürlich auch in vielen großen Zeitschriften vertreten. Wir können unser Buch vielleicht noch verlinken, was rausgekommen ist. Wir waren die Ersten, die ein Buch zu dem Thema geschrieben haben mit anderen ganz tollen Kolleginnen und Kollegen dazu und haben da mal so einen Überblick gegeben dazu.
Genau, und gebündelt wird das Ganze dann auch auf einer eigenen Seite, die Fairpay-Seite, auch die verlinken wir dann natürlich da sozusagen. Das ist die zentrale Anlaufstelle, wenn man sich informieren möchte.
Sehr cool. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass jetzt wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen, also wir hoffen ja alle irgendwie, dass Bewegung reinkommt, damit wir alle ein bisschen mehr Rechtssicherheit haben. Und da müssen wir ja auch irgendwie up to date bleiben. Also irgendwie müssen wir das ja hinkriegen. Dann haben es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen leichter. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch gerne bei Spotify ab. Empfehlt den Podcast gern weiter an andere interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten und jede einzelne Abonnentin. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Es bleibt wie immer spannend. Ihr findet mich selbstverständlich auch bei LinkedIn. Folgt mir dort gern, um kein Update zu unserem Podcast zu verpassen. Ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Infos zum Datenschutz schaut auch immer gerne auf unserem Blog vorbei unter www.dr-datenschutz.de und zudem findet ihr uns auch bei Bluesky und Mastodon. Und da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als euch beiden, Dominik, Michaela, vielen, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Das hat ganz viel Spaß gemacht und ich glaube, Zuhörer und Zuhörer können ganz, ganz, ganz viel lernen. Danke, danke, danke.
Auch wir sagen danke. Vielen Dank, Laura, für das coole Gespräch. Und dann bleibt uns nur zu sagen, Servus aus München.
Ja, Servus aus München.
Ihr Lieben, noch eine wichtige Ankündigung in eigener Sache. Wir haben eine besondere und leider auch etwas traurige Nachricht für euch. Unser Podcast wird in seiner aktuellen Form mit mir als Host zu Ende gehen. Wir haben lange darüber nachgedacht und möchten euch rechtzeitig informieren. Ganz vorbei ist es aber erstmal noch nicht. Ulle und ich haben bereits 2 weitere Episoden für euch vorbereitet. Diese werden in den kommenden Monaten wie gewohnt erscheinen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr weiter mit uns am Start seid. Danke für eure Zeit und eure Nachrichten, eure Unterstützung und dafür, dass ihr uns in euren Alltag einen Platz gegeben habt. Ohne euch hätte es diesen Podcast so nie gegeben. Außerdem danken wir all unseren Gästen, die unseren Podcast mit ihrer Expertise, ihrem Elan und ihrer Leidenschaft für den Datenschutz unterstützt haben. Und mein persönliches Dankeschön geht an meine beiden Partner in Crime, an Ole und Cornelius. Ob und wann es irgendwann weitergeht, steht im Moment noch nicht fest. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibt gern mit uns verbunden. Und bis auf Weiteres. Tschüss und bis zum nächsten Mal.